Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lied zu Ihnen und unter dem Hauptthema Prophetische Wunder im Johannesevangelium hören Sie heute den achten Teil mit dem Thema Die Auferweckung des Lazarus. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und gottesreichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Ja, ich darf Sie auch noch ganz herzlich begrüßen. Heute Morgen haben wir das Thema der Auferstehung eigentlich, Lazarus. Nun ein weiterer Teil der Wunder, der Zeichen im Johannesevangelium, die ja irgendwo, irgendwie alle eine prophetische Bedeutung haben. Die Auferweckung des Lazarus eben auch. Ich meine, ein Wunder ist immer ein Wunder. Gibt es große Wunder, kleine Wunder? Ist immer was Übernatürliches, nicht wahr? Ein Wunder steht immer über die Naturgesetze. Von daher kann man vielleicht nicht sagen, das Wunder ist größer als jenes Wunder. Aber relativ betrachtet könnte man doch sagen, ja, von allen Wundern, die Jesus getan hat, ist das Wunder der Auferweckung des Lazarus das Größte. Ein Mensch ist gestorben und die Verwesung hat bereits eingesetzt. Also der Körper fing schon an, sich zu zersetzen. Ich glaube, Professor Gitt hat es einmal gesagt, als Jesus dann rief, Lazarus, komm heraus, da mussten die sich bereits verflüchtigten Moleküle, die mussten alle wieder zurückkommen. Die waren schon irgendwo im Universum vielleicht, ja? Da kamen die wieder zurück und setzten sich wieder in den Körper, werden regeneriert, werden heil, werden gesund und der Mann steht aus den Toten auf und kommt heraus. Das ist gewaltig. Das macht Mut. 2. Timotheus 1, Vers 10 sagt, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Sein Wort, sein Evangelium. Das ist doch wirklich mutmachend für alle Hinterbliebenen, deren Angehörigen verstorben sind, andere Menschen, die vielleicht todkrank sind. Alle, die wir älter werden, die wir Angst haben vor dem Tod, uns damit beschäftigen. Unser Retter, der dem Tod die Macht genommen hat. Durch sein Evangelium. Lazarus, komm heraus. Der kam heraus. Auch dieses Wunder, übrigens, der Auferweckung des Lazarus, ist wieder ein Wunderzeichen oder ein Zeichenwunder. Es wird zweimal so erwähnt. Einmal in Vers 47, die Priester, die Pharisäer und der Hohe Rat sagen, in Bezug der Auferweckung des Lazarus, was sollen wir tun, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Also Johannes betont wieder den Begriff Zeichen, er verwendet nicht das Wort Wunder, obwohl es ja ein Wunder war, aber es war eben ein Wunderzeichen. Und dann auch später, ein Kapitel später, in Kapitel 12, Vers 17, 18, in Bezug auf die Auferweckung des Lazarus, die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hat. Also es handelt sich um ein zeichengebendes Wunder. Oder vielleicht so rum, um ein Wunder, das ein Zeichen setzen will. Und da sind wir bereits bei dieser Frage, für was steht dieses Wunderzeichen der Auferweckung des Lazarus prophetisch? Wir dürfen nicht vergessen bei allem, dass Jesus ja unter seinem Volk Israel wirkte. Und ich sage jetzt mal so, wahrscheinlich 95% seiner Reden betreffen das jüdische Volk. Er hat immer ihre Heilsgeschichte vor Augen, meistens. Für was steht dieses Wunderzeichen also prophetisch? Arno Gebelein, ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Dieser Mann war ein großartiger Bibellehrer und er hat auch einen ganzen Kommentar geschrieben, zweibändig, über das Alte und über das Neue Testament. Ich glaube, wir haben ihn sogar in unserem, an unserem Büchertisch. Kann ich ihn sehr, sehr empfehlen. Wissen Sie, warum? Dieser Mann lebte von 1861 bis 1945. Und was mich bei seiner Kommentarreihe so erquickt ist, er ist nicht zu langatmig. Einmal das ist schon mal ganz gut. Und zum anderen, er hat einen fantastischen Blick für die Prophetie in Bezug auf Israel. Der Mann lebte bis 1945. Also da gab es den jüdischen Staat noch nicht. Und da hatte der schon das ganze Alte Testament ausgelegt, das Neue Testament ausgelegt. Und der schrieb bereits 1920, ungefähr um dieses Jahr 1920, also Jahrzehnte vor der Staatsgründung Israels, in seinem Kommentar über Lazarus, ich zitiere: Lazarus ist auch ein passendes Bild Israels und dessen zukünftiger Auferweckung als Nation. 1920. Schön, ne? Also wirklich, finde ich einfach schön. Also wie gesagt, der Kommentar kann auch bestellt werden. Aber ich glaube, wir haben zwei, drei, meine ich, gesehen zu haben. Bei uns am Büchertisch ist sehr, sehr, wenn Sie die Bibel gerne studieren, Altes, Neues Testament, dann ist das eine wunderbare Kommentarreihe. Mit dieser Aussage bringt Gebelein, finde ich, den Inhalt der Geschichte des Lazarus auf den prophetischen Punkt. Und es ist wirklich so, liebe Geschwister, neben all dem Persönlichen, das wir natürlich auf uns anwenden können und auch wollen, es gibt etliche Linien im Johannes Kapitel 11, die im Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift gesehen übereinstimmen mit dem prophetischen Handeln Gottes an Israel. Paulus zum Beispiel. Paulus vergleicht ja die zukünftige Wiederannahme Israels, die geistliche Wiederherstellung des jüdischen Volkes, als eine Auferstehung aus den Toten. Sehen wir mal bei Lazarus. Jesus wartet, er kommt nicht. Dann kommt er zurück, wohin? An den Ölberg. Das ist doch alles prophetische Parallelen, ja? Und dann ruft er den Lazarus heraus. Römer 11, Vers 15, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Siehe Lazarus. Was ist denn jetzt nun der Sinn der Auferweckung des Lazarus? Vers 4. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Komisch. Er ist doch gestorben. Ist er nur gestorben oder nicht? War Lazarus wirklich tot? Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Ich glaube, das ist wie im Gesamtzusammenhang der Bibel, ist das wie so ein Ausdruck für Israel auch. Israel ist nicht verworfen, um zu sterben und um in der Geschichte für immer und ewig unterzugehen. Sie werden zwar für eine Zeit lang ausgeschaltet, aber nicht für den ewigen Tod. Der Sinn der Auferweckung des Lazarus ist einmal der, dass er uns Hoffnung vermittelt. Hoffnung. Die Bibel ist wahr in all ihren Aussagen in Bezug auf die Prophetie, auf Israel, auf die Gemeinde, auf des Einzelnen. Also durch die Geschichte der Auferweckung des Lazarus erweckt uns Gott die lebendige Hoffnung dafür, dass alle, die an Jesus glauben, nicht dem Tod preisgegeben sind, sondern zum Leben gehören. Wie gesagt, Lazarus war wirklich gestorben. Er stank ja schon. Aber seine Krankheit war nicht dazu gedacht, im Tod zu bleiben, sondern aus dem Tod auferweckt zu werden. Alles, was einem an Jesus gläubigen Menschen widerfährt, dient letztlich nicht dem Tod. Wir richten unser ganzes Augenmerk, unser Leben lang, ist ja auch verständlich, ich kann mich da auch ganz gewiss nicht ausklammern. Wir richten unser ganzes Leben in Angst und Schrecken, unser Augenmerk auf den Tod, nicht wahr? Sollten wir auch, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass unser Leben ein Ziel hat. Also so ganz verkehrt ist es ja nicht, aber dennoch, Gott hingegen, und das ist so erstaunlich, der Herr Jesus richtet sein ganzes Augenmerk auf die Auferstehung, auf das Leben. Diese überragende Wahrheit war für Jesus so klar, so dominant, so beständig gegenwärtig in seinem ganzen Leben, dass er darüber verstimmt war, ja, ich möchte sagen, verärgert, dass man so wenig im Glauben an die Auferstehung festhielt. Maria sagt ja, Martha hatte das zuvor auch schon gesagt, Maria wiederholt das, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ja, das ist eine schöne Aussage. Da können wir sagen, oh, guck mal, toll, ne? Was die dem Herrn zugetraut haben. Ja, was haben sie ihm zugetraut? Dass er wirken kann, solange einer lebt. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Aber jetzt warst du nicht hier, jetzt ist er gestorben, jetzt alles aus. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Als nun Jesus sah, wie sie weinte über den Tod ihres Bruders, und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Also Maria und auch die anderen hat den Tod vor Augen als etwas Endgültiges. Ja? Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber jetzt ist er gestorben, aus, Punkt, vorbei, Schluss, Ende. Sie sieht Jesus nicht als den, der über den Tod hinaus der Herr ist. Jetzt könnten wir sagen, da seufzte er im Geist und wurde bewegt. Ja, Jesus zeigt Mitleid mit ihr. Ach du Arme, ja, jetzt ist er tot. Aber ich will dich trösten, ich werde ihn ja wieder auferwecken. Nein, wenn wir jetzt die verschiedenen Parallelen lesen, anderer Übersetzungen, dann verstehen wir, was damit gemeint ist, Jesus seufzte im Geist. Elberfelder sagt, erzürnt und erschüttert. Als Jesus die Maria so reden hörte und weinen sah, war er erzürnt und erschüttert. Luther, betrübt. Menge, heftig bewegt. Zürcher, empört. Einheitsübersetzung, im Innersten erregt, und da gibt es noch eine neue Übersetzung von Roland Werner Brockhaus, erfasste ihn Zorn und Schmerz. Jesus war darüber betrübt, dass sie mehr über den Tod trauerten, als wirklich an der Auferstehung zu glauben und dass Jesus der Herr ist, selbst angesichts des Todes. Sie benahmen sich wie Menschen, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4,13. Darum schreibt Paulus der Gemeinde, ja, in Bezug der Entrückung. Wir lassen euch nicht in Ungewissheit, damit ihr nicht seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Martha zum Beispiel wusste doch, dass es eine Auferstehung geben würde. Sie sagt ja, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ja, woher wusste sie das denn, die Martha? Woher denn? Aus den Schriften des Alten Testamentes. Es war doch bereits im Alten Testament festgelegt, geoffenbart, dass der Herr Tote auferwecken wird. Aber alles drehte sich um den Tod als ein bleibender Zustand. Der andere Sinn dieser Auferweckung ist die Verherrlichung des Messias. Der Herr fährt fort und sagt dann, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Natürlich erst einmal in dem Sinne, als Jesus dann den toten Lazarus da herausruft aus dem Grab, wurde der Sohn ja in seinem Evangelium, in seiner Macht, in seiner Aussage, in seinem Gebet verherrlicht. Bei dem Blindgeborenen, Johannes Kapitel 9, heißt es, dass seine Blindheit von Geburt an nicht der Sünde wegen passiert war, sondern dass dadurch die Werke Gottes offenbar würden. Das hatten wir bereits mal behandelt. Und nun bei der Krankheit des Lazarus, diese war nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes und des Sohnes Gottes. Eine Bibelübersetzung sagt, sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen, denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Und noch eine andere Übersetzung. Und gleichzeitig soll der Sohn Gottes durch sie in seiner Herrlichkeit hervortreten. Und das ist auch so ein Punkt, meine ich. Ja, was ist denn, wenn die Toten in Christus mit einem Mal auferstehen werden? Stellt sich mal vor, diese wahrscheinlich Milliarden von Menschen, die in den Gräbern liegen und während ihres Lebens ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben. Die werden auferstehen. Wann werden sie auferstehen? Wenn der Herr Jesus Christus in seiner Herrlichkeit hervortritt, in seiner Macht, beim Befehlsruf Gottes, bei der Stimme des Erzengels, bei der Posaune Gottes, muss der Tod heute schon die Toten loslassen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er spricht ein Wort. Was für eine Kraft liegt im Evangelium. So eine Kraft, dass Menschen heute schon, die leben, ja, physisch leben, von Neuem geboren sind. Menschen, die heute geistlich tot sind, durch das Evangelium erweckt werden und von Neuem geboren werden. Also das alles schattet auch die Auferweckung des Lazarus voraus. Der dritte Sinn der Auferweckung des Lazarus ist, glaube ich, etwas, was mich persönlich in den letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt. Die Liebe. Die Liebe ist das Größte. Die Macht der Liebe. Ja, aber man muss ja auch und so weiter. Die Liebe ist das Größte. Zuerst musst du lieben, dann kannst du alles anders machen. Wir machen es meistens umgekehrt, ne? Zuerst der Stock und dann die Liebe. Ist übrigens interessant, jetzt flechte ich das mal so ein. Ich habe das jetzt für mich gelesen. Das Neue Testament bei der Erziehung von Kindern. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Jetzt ohrfeigen Sie mich nicht. Sprüche sagt ja oft öfter, schone die Rute nicht und so weiter und so fort. Im Neuen Testament lesen Sie das nicht. Im Gegenteil. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, dass sie nicht scheu werden. Weist sie zurecht, heißt es. Weist sie zurecht. Jetzt habe ich wieder was gesagt. Also ist klar, wenn es mal gar nicht anders geht, dann ist auch mal ein Klaps vielleicht gut, ja? Aber zuerst die Liebe. Die bringt dich viel weiter. Nicht Sünde zu tolerieren. Dreimal wird in diesem Kapitel die Liebe Jesu zu Lazarus und seinen Schwestern betont. Dreimal. Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Den du liebst. Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester, Maria und Lazarus. Und dann noch einmal Vers 35, 36, Jesus weinte, da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Ist doch auch wieder schön, ne? Und dann wird noch in Vers 11 die besondere Freundschaft des Herrn Jesus zu Lazarus hervorgehoben, indem Jesus selber sagt, unser Freund, der Lazarus, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuerwecken. Da denkt man ja automatisch, ja, unser Freund, wir werden nicht mehr Knechte genannt, wir werden Freunde genannt. Freunde. Was sagt Gott dem Abraham gegenüber? Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Hat das verdient gehabt? Er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham, der Vater Israels. Ja. Und jetzt sagt der Herr zu Lazarus, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Die Macht dieses größten Wunders war die Macht der Liebe. Gibt es etwas Schöneres, als wenn Gott verliebt ist? Vielleicht klingt das profan, aber ich möchte das doch einfach mal so sagen. Gott ist verliebt. Wissen Sie in wen? In dich. Gott ist verliebt in dich. Er liebt sein Volk, das jüdische Volk, mit unveränderlicher und ewiger Liebe. Und in der Auferstehung sehen wir, wie kraftvoll die Liebe Gottes ist. Jesus weinte aus Liebe und Anteilnahme über Lazarus. Wenn ich da lese Hosea 11, Vers 8, wie könnte ich dich hingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich denke, darum heißt es so knapp, ist wahrscheinlich der kürzeste Vers im Neuen Testament, als Jesus vor dem Grab des Lazarus steht, Jesus weinte. Jesus weinte. Ganz und gar erregt war sein Mitleid. Obwohl er wusste, er würde ihn auferwecken. Obwohl er es wusste. Jesus leidet mit seinem Volk mit, er leidet mit seiner Gemeinde mit, er leidet mit dir mit. Die Liebe Jesu überwand ja alle Schwierigkeiten. Wenn man das mal liest hier in diesem ganzen Kapitel, sogar den Tod. Es kam zu seiner Rückkehr nach Bethanien am Ölberg, trotz all der Hindernisse. Die Jünger hatten ja vorher noch gesagt in Vers 8, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Hören wir was? Und Jesus, der Herr, sagt in Vers 15, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin. Doch lasst uns zu ihm gehen. Ich war nicht da, aber jetzt gehe ich hin. Jetzt komme ich zurück. Jetzt komme ich wieder zu ihm. Sehen Sie, obwohl Israel den Herrn Jesus damals verworfen hatte und in Feindschaft töten ließ durch die Römer, wird der Herr zu ihnen zurückkommen. Wo liegt Bethanien? Am Ölberg. Wo wird der Herr zurückkommen? Am Ölberg. Die Liebe ist größer als der Tod und überwindet alle Feindschaft. Jeremia 31,3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen, Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Ich finde das so herrlich, ja? Nicht der Heilige Geist hat das für wichtig geheißen, nicht der Herr liebte die Familie. Der Herr liebte die drei. Nein, der Herr liebte Martha, Maria und Lazarus. Jesus liebt jeden Einzelnen individuell mit seiner ganzen Liebe, nicht er liebt seine Gemeinde. Natürlich tut er das. Er liebt sein Volk Israel. Natürlich tut er das. Er liebt dich ganz persönlich. Individuell dich, dein Leben, deine Person, das, was du bist. Er liebt dich. Du bist nicht einen von vielen oder einer von vielen. So wie er für dich gestorben ist, so wie er dich rettete, als du seinen Namen angerufen hast, so liebt er dich. Das dreifache Israel. Von einer anderen Perspektive. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester, das ist die Maria, und Lazarus. Ist eine interessante Verbindung, Kombination. Ich glaube, so persönlich, ich glaube, Martha stellt das Israel dar unter dem Gesetz. Das hat er ja auch geliebt. Das mit den Werken umgeht, ja? Das ist das Israel des alten Bundes. Wir kennen die Geschichte, ne? Martha, die Eifrige, hä? Immer unterwegs, immer am Putzen, immer am, kommt einer rein, schon wieder da am Wischen, am Weg und so, alle Handtücher, dann Badezimmer, ja? Weh, da ist ein Fleckchen irgendwo auf dem Spiegel. Ja? Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft, Martha, die Frau des Gesetzes oder der Werke. Und dann sagt Jesus ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Was sagt der Apostel Paulus über Israel, über das Israel unter dem Gesetz, dieses alte Israel? Römer 10, Vers 2, er stellt fest, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Du machst dir viel zu schaffen. Beschäftigt mit der Bedienung, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen, aber eins ist Not. Maria hat das gute Teil erkannt. Martha, also das Israel des Bundes, des alten Bundes, der Gesetzeswerke. Maria stellt das Israel dar, das auf Jesus hört. Nicht mit Werke umgeht. Ja? Setzt sich hin, hört, glaubt, tut. Aber sie geht nicht mit Werke um. Sie salbt ihn, ihren Herrn. Und das deutet auf den neuen Bund. Wir hatten das ja gelesen. Bethanien aus dem Dorf der Maria, Vers 1, ja, Vers 2, ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Maria ist die Frau der Salbung. sie deutet nun auf den neuen Bund, ja, im Neuen Testament. Geprägt vom Heiligen Geist, von der göttlichen Salbung, wozu die Gemeinde gehört. Das ist kein Jude, das ist kein Heide, das ist alles in allem. Ja, und der Lazarus, bleibt ja noch einer übrig, der die Hauptrolle spielt hier. Lazarus stellt das Israel dar, das zukünftig wieder gerettet wird. Martha, der alte Bund, Maria, der neue Bund, wie wir es heute haben, und danach kommt noch was. Die Auferweckung Israels. Und dann werden sie, wir kommen vielleicht noch drauf, wenn ich es nicht vergesse, dann werden sie auch aus diesen Gesetzeswerken, von diesen Gesetzeswerken befreit. Auch ist interessant so dieses ganze Verhalten hier. Zunächst begegnet Martha ja dem Herrn Jesus allein. Nicht wahr? Und dann ist interessant, dann ruft der Herr durch die Martha die Maria zu sich. Und das Ganze geschah nicht offiziell, es geschah eher geheimnisvoll und noch ehe der Herr Jesus an den Ölberg zurückgekommen war, nach Bethanien. Und als sie, also Martha, das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Wie so ein Wechsel. Zuerst ist die Martha da, die rennt direkt dem Herrn entgegen. Und dann dreht der Herr alles so und dann heißt es, Martha ruft Maria und Martha sagt, sieh Maria. Sie ruft ihre Schwester heimlich, der Meister ruft dich. Und schließlich wird der Lazarus auferweckt. Also Martha, Jesus war ja zuerst in Israel. Martha begegnet zuerst dem Herrn. Und dann beruft er sich durch dieses Volk, durch das jüdische Volk, durch Israel, die Gemeinde und ruft diese zu sich. Ja? Über Martha, die Maria, über Israel wird die Gemeinde des Neuen Testamentes, die gesalbt ist mit dem Heiligen Geist, gerufen. Heimlich, wie ein Geheimnis. Paulus wird es offenbart. Und schließlich kommt er auf den Ölberg zurück, um Israel aufzuerwecken. Das sind so diese drei chronologischen Stufen hier in diesem ganzen Geschehen um Lazarus. Und dann, Vers 43, 44, und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Oh, wenn Israel losgebunden wird, auch von den Nationen, endlich freigelassen wird, lasst es doch in Ruhe. Befreit es, lasst es gehen. Im Millennium des Herrn Jesus Christus wird das so sein. Also Jesus spricht ein Machtwort und ruft mit Namen den Lazarus aus den anderen Toten heraus. Das hat ja mal jemand gesagt, kommt nicht von mir, dass der Herr ganz bewusst Lazarus mit Namen rufen musste, wenn er nur allgemein gerufen hätte, komm heraus, dann wären alle Toten gekommen. Das ist seine Macht. Aber so hat er nur Lazarus gerufen. Lazarus, komm heraus. Da kam nur er, die anderen blieben tot. Oder ja, in der Ewigkeit. Wieder Gebelein, dieser Kommentar. Ich hoffe, Sie erkundigen sich danach. Gebelein schreibt dazu, diese Worte des Herrn Jesus, ja, ja, Lazarus, komm heraus, lenken unseren Blick auch auf seine Wiederkunft 1920, als es noch kein Israel gab. Wenn seine Werke ihre großartige Erfüllung finden werden und der abschließende Beweis gegeben wird, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Lazarus wurde also aus den übrigen Toten herausgerufen. Offenbarung. Ich sag ja, die Auferweckung des Lazarus hat Parallelen. Im Kontext geht das einfach auf. Und darum glaube ich auch, dass man das in diesem Licht betrachten kann. Die Bibel sagt ja in der Offenbarung Kapitel 20, ja, dass da zum Beispiel das Israel oder überhaupt die dazugehörigen Märtyrer der großen Trübsal, die werden vor dem tausendjährigen Reich, wenn der Herr Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, wieder ins Leben gerufen. Sie werden auferweckt. Ja, und dann sagt ja die Bibel, wohl dem, der teilhat, gesegnet ist, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Wozu gehört die Gemeinde? Gehört die Gemeinde zur ersten Auferstehung? Nein. Die erste Auferstehung in Offenbarung Kapitel 20 betrifft nur die, die auferweckt werden, die durch die Trübsal gegangen sind, die auferweckt werden, wenn der Jesus Christus wiederkommt. Die Entrückung der Gemeinde ist etwas davon völlig Separates. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass die Entrückung der Gemeinde, Auferweckung der Toten in Christus die erste Auferweckung wäre, die erste Auferstehung wäre. Stimmt nicht. Find ich nicht. Das ist völlig separat. Das war ein Geheimnis. Das ist noch vor der ersten Auferstehung. Aber das ist dann die erste Auferstehung und da werden die Toten an Jesus Gläubigen und Verstorbenen dann, die durch die Trübsal gingen, werden auferstehen. Und dann heißt es, und die übrigen Toten wurden 1000 Jahre lang nicht lebendig. Das ist die erste Auferstehung. Über die hat der zweite Tod keine Macht. Über die. Und sie werden mit Christus regieren. 1000 Jahre. Und das sehen wir schon in Lazarus. Lazarus wurde aus den übrigen Toten herausgerufen. Und dann wird er von den Grabtüchern befreit. Und ich glaube, diese Handlung deutet auf die Befreiung Israels von ihren eigenen Gesetzeswerken. Ja? Schweißtuch. Wickelt ihm das Schweißtuch ab. Was brachten die Israeliten hervor? Den mühvollen Schweiß der Anstrengung ihrer Werke, die sie nur in den Tod führt. Aber wenn der Herr sie bei seiner Rückkehr davon befreit und zum Leben bringt, dann sind sie wirklich befreit. Von ihren eigenen Werken oder von dem Gedanken, von dem Glauben, durch Werke, durch Gesetzeswerke gerettet werden zu wollen. Er ruft ins Leben, befreit ihn von diesen Tüchern. Und interessant ist aber auch vielleicht, darf man das auch mal in dem Blick sehen, die persönliche Bedeutung eventuell, sie ist ein Bild für eine geistliche Begleitung. Jesus erweckte ihn ja von den Toten, Lazarus komm heraus, aber er sagt dann den anderen, also er bezieht die anderen mit ein und sagt ihnen, und jetzt befreit ihr ihn von diesen Tüchern, Schweißtuch etc. Sehen Sie, Jesus ruft ins Leben, er schenkt Wiedergeburt, er schenkt Rettung. Aber dann gebraucht er Gemeinde, andere Gerettete, um den Neugeretteten zu helfen, um eine Zeit lang mit ihnen zu gehen. Nicht immer. Es ist ja oft so, dass man gerettet wird und man ist nicht gleich von allem befreit. Das kann passieren. Aber manche brauchen auch eine Zeit, nicht wahr? Und da brauchen sie Begleitung. Befreit ihn von den Tüchern. Helft im Gebet mittragen. Kümmert euch in Liebe um ihn. Begleitet ihn. Bindet ihn los. Zum Schluss, der Herr schenkt eine ganz neue Offenbarung. Jesus spricht zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. War ja klar, Alten Testament her. Jesus spricht zu ihr, es kommt die Überraschung. Es kommt die totale Überraschung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha glaubte praktisch wie das ganze Judentum, außer jetzt vielleicht die Sadduzäer, an eine Auferstehung am jüngsten Tag. Es war ihnen bekannt, zum Beispiel von Daniel Kapitel 12, da heißt es ja Vers 2, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden auferweckt, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Stande. Vers 4, du aber Daniel, verschließ diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Wussten die Juden, ja, es gibt einen jüngsten Tag und dann werden die Toten auferstehen. Aber jetzt offenbart der Herr ihnen eine ganz neue Wahrheit. Er sagte, Martha bekennt das, ja, ist vielleicht noch froh. Ja, ja, ich weiß, die Toten werden auferstehen in der Auferstehung am letzten Tag. Und dann kommt eben diese Überraschung und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus trägt den Titel der Auferstehung. Er hat nicht nur Macht aufzuerwecken, er ist die Auferstehung. Ich bin. Darum kann keiner tot sein oder tot bleiben, der an ihn glaubt und mit ihm verbunden ist. Gott ist kein Gott der Toten. Dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, hat zur Folge, dass er, die an ihn glauben, das Leben ständig begleitet. Selbst wenn er stirbt. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und beim Ende des Lebens, des physischen Lebens, stirbt der Körper, ja. Aber ich bin davon überzeugt, der Geist lebt weiter. Vers 26 wird auch als Hinweis auf die Wiederkunft Jesu für die Lebenden gesehen. Das bedeutet dann zunächst einmal Vers 25, wer an Jesus glaubt und stirbt, bevor der Herr wiederkommt, wird geistlich weiterleben. Ja? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jetzt geht es aber weiter. Jeder, der lebt, wenn Jesus wiederkommt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Drei Kapitel später, in Johannes Kapitel 14, spricht der Herr über dieses Geheimnis und sagt, meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Kommt wieder euch zu mir zu. Aber was mich so unwahrscheinlich beeindruckt, und wenn das so geschrieben steht, dann sehen wir, wie viel Wert Gott darauf legt, ist, dass wir das ganz persönlich glauben und zu Herzen nehmen und bejahen. Nicht, dass wir das oberflächlich irgendwie bejahen. Das ist die Herausforderung zum Glauben. Jesus fragt Martha, nachdem er das alles gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Hätte er vorher schon gesagt, ja, ich glaube ja an die Auferstehung am jüngsten Tag. Nein. Das Neue Testament offenbart mehr. Man kann die Offenbarung Gottes nur entweder im Glauben erfassen oder im Unglauben verwerfen. Es gibt keine Neutralität. Und da ist jeder Mensch persönlich erfasst. Jesus fordert uns heraus und ruft. So wie er dich persönlich liebt, so fragt er dich persönlich. Nicht, ich bin die Auferstehung und das Leben, wird das geglaubt? Glaubst du das? Ganz wichtig. Und dann kommt das Bekenntnis der Martha, sie hat es kapiert, wie sagt man, sie hat es geschnallt. Und sie zeigt, worauf es im Glauben ankommt, denn sie reagiert richtig und das, was sie jetzt, wo sie jetzt persönlich angesprochen ist, setzt sie persönlich um und gibt eine persönliche, eigenständige Antwort. Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Nicht, ja, ja, wahrscheinlich schon. Oder ja, das Glauben wird so, wird geglaubt. Ist möglich. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und jetzt sehen wir, was im Glauben wichtig ist. Was die Bibel will, was Gott will, dass wir glauben. Erstens, dass Jesus der Christus ist, der Retter, der Gesalbte, der Messias. Ja? Zweitens, dass er der Sohn Gottes ist. Das heißt, dass er eins ist mit der Gottheit des Vaters. Er ist Sohn Gottes, weil er Gott ist. Zweitens, dass er der ist, über den im Alten Testament geweissagt wurde, dass er in die Welt kommen soll. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. sagt Martha. Also damit bezeugt sie ihren ganzen Glauben an die ganze Bibel. Alles, was geschrieben steht und über dich gesagt worden ist, glaube ich. Da bleibt kein Spielraum mehr, merken Sie? Entweder man glaubt das ganz oder man hat gar nichts. Später kommt dann Martha noch mit dem Einwand, Herr, er riecht schon, er ist schon 4 Tage hier. Und Jesus spricht dann zu ihr noch einmal, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir müssen das glauben. Und der letzte Gedanke, Jesus beweist dann diese seine Wahrheit über die Auferstehung, über all das, was er gesagt hat. Beweist er damit und unterstreicht das damit, dass er jetzt den Lazarus aus den Toten herausruft. Also mit anderen Worten, es ist alles wahr, Martha, was ich dir jetzt gesagt habe. Das, was ich bin. Ich bin die Auferstehung. Es ist alles wahr, Martha. Du kannst mir glauben, soll ich es dir beweisen? Lazarus, komm raus. Und eben dieser Gegensatz ist interessant. Die Jünger, die hatten Angst um ihr Leben. Sie resignierten. Was? Willst du zurück? Danach, wo sie dich noch steinigen wollten? Und später sagt Thomas, ach komm, gehen wir mit ihm, sterben wir mit ihm. Weil der war schon halb tot. Nur schon auf dem Weg zum Ölberg. Maria und das Volk beweinen den verstorbenen Bruder. Die Juden sind empört über die Endgültigkeit des Todes. Komm, der so viele gesund gemacht hat, der Blinde wieder sehend machte, nicht auch machen, dass dieser nicht gestorben wäre. Martha wendet ein, dass er schon am Verwesen ist, dass er schon riecht, schon 4 Tage da liegt. Alles dreht sich um den Tod. Bei allen. Und Jesus? Er erweist sich als der Herr über den Tod, ganz einfach. Und er weckt zum Leben. Glaubst du das? Und wie Martha eine Antwort gegeben hat. Ja, Herr, ich glaube. So müssen auch Sie oder so musst du ihm eine Antwort geben. Die bist du ihm schuldig. Amen. Wollen wir noch beten? Himmlischer Vater, du bist der ewige Gott, der alles ins Leben ruft, der Leben gibt. Du hast uns Jesus, deinen Sohn, gesandt, den Retter, den Christus, den Messias. Herr Jesus, du bist das Göttliche, der Göttliche, Auferstandene, die Auferstehung und das Leben. Jeder darf das erfahren, der dich anruft. In unserem Leben, wo sich so viel um den Tod dreht, Herr, da dürfen wir wissen, du lebst und wir dürfen mit dir leben. Ach, ich möchte dich so bitten, Herr Jesus, wenn es sein darf, dass doch Menschen heute an diesem Tag zum Glauben an dich kommen und das bezeugen, so wie Maria, wie Martha es bezeugt hat, in einem Satz. Ja, ich glaube, Herr. Und dass sie befreit werden, dass sie erleichtert werden und selbst auferweckt werden, geistlich und später auch physisch. Bitte segne Israel, Herr. Danke, dass du dein Volk nicht fallen lässt, dass es nicht beiseite gestellt ist, um zu sterben, sondern du kommst zurück und wirst sie lebendig machen. Du kommst für die Nationen wieder. Herr, wir beten, komme bald. Es gibt so viel Not und Tod in Pakistan und in Afrika, Herr, und überall auf dieser Welt. So viel Unrecht. Komm doch bald wieder, Herr. Bring uns dein Reich. Wir bitten es von Herzen. In Jesu Namen. Amen.
Wir scharen uns mit Jubelsang. O Liebe, leeres Herz, dass hier noch schweigen will. Komm, richt die Blicke himmelwärts, komm, richt die Blicke himmelwärts, dann bleibst auch du nicht still, dann bleibst auch du nicht still. Wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt.
Unter dem Hauptthema Prophetische Wunder im Johannesevangelium hörten Sie soeben den 8. Teil von Norbert Lied mit dem Thema Die Auferweckung des Lazarus. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!